NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Hochschulen sind Orte der Wissensvermittlung, des Austauschs, der Persönlichkeitsbildung und der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit. Aber in den letzten drei Semestern, seit dem 7. Oktober 2023, waren die Hochschulen für jüdische Studierende häufig ausgesprochen problematische Orte mit Anfeindungen und Angriffen. Jetzt steht das Sommersemester vor der Tür, das vierte Semester seit dem Massaker der Hamas. In manchen Bundesländern starten diese Woche bereits wieder Vorlesungen und Seminare, in anderen Bundesländern öffnen die Hochschulen erst nächste Woche wieder ihre Türen. Anlass für mich, mit Ron Dekel zu sprechen, dem neuen Präsidenten der Jüdischen Studierendenunion. Vor rund einem Monat wurde er in Hamburg auf dem Jugendkongress gewählt. Seiner Wahl vorausgegangen war eine leidenschaftliche Diskussion um die zukünftige Ausrichtung der Studierendenunion und um die Frage, wie es an den Hochschulen für jüdische Studierende in Zukunft weitergehen könne. Ich habe ihn deshalb als erstes gefragt, was er sich für sein neues Amt vorgenommen hat.
Ja, also ich glaube, zuerst muss man sagen, dass wir gesehen haben, dass es nach dem 7. Oktober oder wie viele Menschen mobilisiert worden sind seit dem 7. Oktober. Das war die größte Vollversammlung der JCD, die wir jemals hatten. Es haben so viele Menschen teilgenommen an den Wahlen wie noch nie. Und das heißt, wir sehen, es sind gerade schwierige Zeiten, in denen wir sind. Und das größte Problem, was wir gerade als junge Jüdinnen und Juden an den Universitäten haben, sind eben die Hochschulen. Es ist so, dass sich gerade viele unwohl fühlen in den Universitäten. Es ist sogar so, dass viele sogar nicht mehr in die Universitäten gehen, sich nicht offen jüdisch zeigen. Und das wollen wir angehen im neuen JCD-Vorstand. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns auf die Länder fokussieren, auf die Regionalverbände. Und es ist wichtig, dass wir mit den Universitäten in Austausch kommen und dass wir auch die Politik endlich dazu bekommen, dass jetzt klare Regelungen geschaffen werden für die Universitäten. Aber andersrum auch, dass die Universitäten diese Regeln dann umsetzen und nicht wie jetzt sich bloß versuchen wegzuducken. Und ein zweites sehr wichtiges Thema ist natürlich, wir sehen es, die Extreme werden stärker mit der AfD als stärkste Oppositionskraft im Bundestag. Man fühlt sich bedroht und ich glaube, wir als Minderheit, wir stehen nicht alleine da, es gibt noch viele andere Minderheiten, die bedroht werden. Und was jetzt passiert ist, dass ja, wir teilweise gegeneinander ausgespielt werden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir als laute gemeinsame Stimme auftreten und deutlich machen, was wir brauchen. Es gibt verschiedene Themen, die nicht nur uns Jüdinnen und Juden betreffen, wenn wir über die grauen Wölfe reden. Also das sind nicht nur Antisemiten, sondern die bedrohen auch Kurdinnen und Kurden. Ich glaube, da wäre zum Beispiel wichtig, zusammenzuarbeiten und ja auch der Mehrheitsgesellschaft damit ein klares Signal zu setzen, dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen.
Lassen Sie uns nochmal zurückgehen. Sie sagten am Anfang ganz klar, der 7. Oktober 23, der hat tatsächlich viele Auswirkungen bei Ihnen verursacht und nicht nur das, was wir leider in den letzten anderthalb Jahren haben zur Kenntnis nehmen müssen, Angriffe, alle möglichen Beschimpfungen, tätliche Übergriffe, sondern tatsächlich auch, dass sich jetzt die jüngeren Jüdinnen und Juden tatsächlich offensichtlich stärker engagieren. Was, Sie haben ein paar Themen angesprochen, also eher so in den Regionalverbänden auch tätig zu werden. Was konkret wollen Sie da machen?
Also ganz konkret brauchen wir eine einheitliche Stimme. Wir brauchen einen Forderungskatalog, in dem wir ganz klar der Politik, aber auch den Universitäten sagen, was wir brauchen, um uns wieder sicher zu fühlen. Es sind ganz konkrete Schritte, wie zum Beispiel Antisemitismusbeauftragte. Nun gibt es an einigen Universitäten Antisemitismusbeauftragte, nur das ist ein Titel. Da wird der Antidiskriminierungsbeauftragte, kriegt diesen Titel noch hinzu und hat aber gar keine Qualifikation. Im besten Fall kommt er aus den Postcolonial Studies und erkennt das größte Problem, was wir gerade haben, nicht an, nämlich israelbezogenen Antisemitismus. Und da muss einheitlich werden, dass es diese Antisemitismusbeauftragten braucht, aber auch, dass diese Personen, die dort tätig sind, sensibilisiert werden. Zum anderen, wir müssen klar machen, dass die Wissenschaftsfreiheit gefährdet wird und die wird dadurch gefährdet, dass sich Menschen, dass sich Jüdinnen und Juden, Studierende nicht mehr an die Universitäten trauen. Und genau das ist das Problem und da müssen wir klare Grenzen setzen. Was geht nicht mehr, was ist im Diskurs nicht mehr sagbar? Klar an die Universitäten, aber auch an die Politik kommunizieren. Und ja, tatsächlich auch Exmatrikulationen als letztes Mittel, als Ultima Ratio einsetzen, wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn sich jüdische Studentinnen und Studenten nicht mehr trauen. Und hier geht es nicht um Banalitäten, hier geht es wirklich um konkrete physische Bedrohungen, wie wir in diesem Fall gesehen haben. Und es muss klar sein, dass es dort auch Konsequenzen geben wird.
Sie haben das gerade schon angesprochen, also an den Universitäten diese Auseinandersetzungen, die sind ja wohl zum Teil ziemlich heftig und dann gibt's immer im Anschluss daran, wenn tätliche Übergriffe stattgefunden haben oder es hat ja auch Verwüstungen von Räumlichkeiten gegeben, dann gibt es im Anschluss daran immer Diskussionen, ja, inwiefern wird das jetzt von der Meinungsfreiheit gedeckt, Angriffe gegen Israel oder inwiefern betrifft das die Wissenschaftsfreiheit? Können Sie an einem Beispiel nochmal klar machen, das ist ja eine sehr schwierige Diskussion, wo tatsächlich eine Grenze überschritten ist, wo Sie sagen als junge Jüdinnen und Juden, nee, da geht jetzt gar nichts mehr und das hat nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun?
Ja, ich glaube, an Beispielen mangelt es nicht. Ich persönlich komme aus München. Wir hatten dort sehr, sehr lange ein sogenanntes pro-palästinensisches Camp, in das tatsächlich, und so schrieb die Süddeutsche Zeitung, mutmaßliche Hamas-Mitglieder eingeladen worden sind, um dort Workshops an Studierende zu halten. Das ist eine Grenze, die ganz klar ist, die überschritten wurde. Das ist strafrechtlich relevant. Das ist auf keinen Fall mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu vereinbaren. Dort ist eine Grenze erreicht. Wir sehen, dass der 7. Oktober geleugnet wird, dass er verharmlost wird. Da gibt es jetzt einen Fall in Hamburg. Überall in der Republik wird jetzt versucht, genau über dieses Argument, über die sogenannte Wissenschaftsfreiheit irgendwie zu argumentieren und zu sagen, naja, man dürfe ja nichts mehr sagen. Und das stimmt nicht. Wir wollen, dass diskutiert wird. Es gibt aber klare Grenzen, wie zum Beispiel in Hamburg, wenn der 7. Oktober geleugnet wird, wenn ja angezweifelt wird, dass Vergewaltigungen stattgefunden haben, was ganz klar bewiesen ist. Wenn dann zur Intifada aufgerufen wird, dann ist das keine Veranstaltung, die sich um die Freiheit oder um die Wissenschaftsfreiheit sorgt, dann ist das blanker Antisemitismus.
Und inwiefern fühlen Sie sich bisher von den Universitätsleitungen nicht ausreichend geschützt? Denn Sie haben ja gesagt, Sie wollen mit denen auch in Dialog jetzt treten und schon konkreter von denen fordern, so jetzt bekennt euch mal und tut auch tatsächlich etwas.
Ich glaube, wir sehen ganz klar Differenzen, wie sich die Hochschulleitungen positioniert haben. Und in den Hochschulen, in denen sich die Hochschulleitungen ganz klar positioniert haben und gesagt haben, bei uns geht Antisemitismus nicht, der 7. Oktober war ein grausames Verbrechen und wir verurteilen das, dort hat auch weniger Antisemitismus stattgefunden. Das ist der erste Schritt. Was wir gerade sehen, sind viele Hochschulen, viele Universitäten, die sich zurücklehnen, die versuchen, das Thema komplett zu meiden. Und das funktioniert gerade nicht. Wir sehen, was passiert, wenn dieses Thema gemieden wird. Dann erleben wir diesen Antisemitismus, den wir gerade sehen. Und wir erwarten schon von den Hochleitungen, dass sie sich ganz klar positionieren, dass sie sich ganz klar auf der Seite der Angegriffenen, der jüdischen Studentinnen und Studenten stellen. Und ja, auch diese sichtbar machen. Es gibt so viele Universitäten, es gibt so viel jüdisches Leben auch an den Universitäten. Und das wäre so einfach, das zu zeigen. Es gibt so viele positive Beispiele, in denen das auch funktioniert. Und ich verstehe tatsächlich nicht, warum das nicht gefördert und mehr betrieben wird.
Jetzt würde ich gerne nochmal den Blick aus der Politik so ein bisschen auf Sie lenken, auf Ihre Biografie. Sie sind ja sehr jung aus meiner Perspektive. Sie sind 23 Jahre alt. Sie haben gesagt, genau, Sie leben in München, ziehen offenbar im Moment nach Berlin um, studieren Politikwissenschaft. Und ich habe gelesen, Sie seien mit 10 Jahren aus Israel nach Deutschland gekommen. Können Sie mir ein bisschen über sich erzählen, warum sind Sie damals mit Ihrer Familie, mutmaße ich, nach Deutschland gekommen?
Ja. Also das stimmt soweit. Ich glaube, dass, und das ist der Grund auch, warum ich dieses Amt angenommen habe, es ist, ich glaube daran, dass wir in Deutschland eine Zukunft haben. Ich glaube daran, ich mag die Demokratie in Deutschland. Ich bin sehr gerne hier. Ich sehe wahnsinnig viel Potenzial in diesem Land und die derzeitigen Entwicklungen stören mich. Deutschland ist, wir haben viele Probleme, aber ich glaube daran, dass wir anders als in anderen Ländern noch nicht so weit sind und dass wir diese auf jeden Fall noch angehen können. Und ja.
Und schöpfen Sie aus dieser Zuversicht also dann die Kraft für Ihr Engagement? Weil das finde ich im Hinblick auf Ihr Alter beispielsweise und auf Ihre Geschichte, finde ich das sehr beeindruckend.
Ja, also ich glaube, beim Engagement, ich meine, wir haben den 7. Oktober, ich glaube, es muss sich gerade engagiert werden. Wir haben es an der Wahlbeteiligung gesehen. Wir sehen, wie viele junge Jüdinnen und Juden tatsächlich jetzt gerade rauskommen, sich auch in dieser schwierigen Zeit, also dass sich jetzt mehr Leute aktiv dazu entscheiden, sich zu zeigen, öffentlich aufzutreten, politisch aktiv zu werden. Das ist auch einfach der Situation geschuldet. Aber ich glaube, das braucht es gerade auch. Und wir sehen aber, dass es funktioniert und leider aus den falschen Gründen, leider aufgrund des 7. Oktobers. Aber ich glaube, dass wir wir sind eine laute, starke jüdische Generation, die sich auch traut, öffentlich zu äußern.
Ja, die Jüdische Studierendenunion vertritt ja nach eigenen Angaben rund 25.000 junge jüdische Menschen. Können Sie mir noch ein bisschen dazu berichten, welches Gewicht haben Sie als nachwachsende Generation in den Gemeinden?
Es ist wie überall wahrscheinlich. Wie überall muss sich die junge Generation erstmal diesen Platz erkämpfen. In der jüdischen Community haben wir durch die besondere Migrationsgeschichte auch ein großes Überalterungsproblem in den Gemeinden. Und deswegen braucht es uns als junge Menschen, dass wir gegensteuern, dass wir klar aufzeigen, auch was wir brauchen, auch was wir an politischer Repräsentation brauchen, an Kulturangeboten. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, auch innerhalb der Gemeinden, aber es ist noch ein weiter Weg.
Ja, es gibt ja sogar viele, die von einem möglichen Gemeindesterben reden, eben wegen der Überalterung, die Sie gerade auch angesprochen haben. Welche Rolle können Sie da spielen oder spielen Sie jetzt bereits schon? Also organisieren Sie bestimmte Veranstaltungen oder gibt es einen Trend zu einer anderen Form der Öffnung oder gibt es da schon ein paar konkrete Beispiele, die Sie nennen könnten?
Ja, uns geht es als Studierendenunion nicht nur nach außen um politische Repräsentation, geht es auch darum, eher nach innen zu wirken. Das heißt, wir haben auch konkrete Veranstaltungen. Wir haben sogenannte Shabbatonim, das sind Wochenenden, an denen man sich trifft, an denen man Seminare gemeinsam besucht, an denen man sich weiterbildet, an denen man auch einfach zusammen isst, der Shabbat feiert und sich austauscht. Das machen wir konkret und auf diesen Events tauschen wir uns auch aus, wie wir genau unsere Zukunft gestalten wollen innerhalb der Gemeinden. Ich glaube, was man sagen muss, demografisch wird sich dieser sogenannte Gemeindesterben wird sich nicht aufhalten lassen. Es wird einfach verschiedene kleine Städten treffen. Und trotzdem muss man schauen, dass man ein Angebot schafft, was flächendeckend ist. Das tun wir mit den Regionalverbänden, also auch unsere Regionalverbände, mit denen wir ganz eng kooperieren. Die bieten auch Shabbats an, die bieten Events an. Und dabei geht's nicht nur um Religion, dabei geht's auch einfach nur um Zusammenkommen, in der Bar zu sitzen. Und genau darüber halt die Zukunft der jüdischen Gemeinde in Deutschland zu gestalten.
Das war ein Gespräch mit Ron Dekel über die Jüdische Studierendenunion. Der 23-jährige Student der Politikwissenschaften ist seit gut einem Monat deren neu gewählter Präsident. Als ich Ron Dekel für unsere Sendung um einen Musikwunsch mit jüdischem Bezug bat, hat er sich das israelische Lied Adlok Mukulam gewünscht. Auf Deutsch etwa Du bist nicht wie die anderen. Gesungen und performt von der Band Maschina. שנשבר את תחברי אותו חלק את לא כמו כולם הכי מיוחדת אבל אני
תגלי לי מעט, תגיד
Sie hörten das Lied Ad Loc Mokulam, auf Deutsch Du bist nicht wie die anderen, von der israelischen Rock-Pop-Band Maschina. Die Band brachte 1983 ihr erstes Album heraus, hatte in den folgenden Jahren großen Erfolg, zerstritt sich dann 1995 und löste sich auf. Die Bandmitglieder versuchten in der Folgezeit in anderen Formationen an ihren Erfolg anzuschließen, spielten in Clubs zum Beispiel in Tel Aviv, aber der Durchbruch gelang so nicht. 2003 gründete sich die Band deshalb neu und seither sind sie auch international erfolgreich und auf Tour. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Jens Christian Wagner, wirft der israelischen Regierung Einflussnahme auf das Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers auf dem Rücken der Opfer vor. Einem Enkel einer Holocaust-Überlebenden das Wort zu versagen, sei das Schlimmste, was er in 25 Jahren Gedenkstättenarbeit erlebt habe, sagte Wagner im RBB. Kurz vor dem Jahrestag der Befreiung am 11. April war die geplante Rede des deutsch-israelischen Philosophen Omri Böhm abgesagt worden. Grund sei ein sich anbahnender Konflikt zwischen Böhm und der israelischen Regierung. Die Gedenkstätte habe dem Druck nachgegeben, um zu verhindern, dass Überlebende in den Streit hineingezogen werden. Die früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck und Christian Wulff haben das Wirken des Zentralrats der Juden gewürdigt. Seit 75 Jahren stehe der Zentralrat für die Stärkung jüdischen Lebens in Deutschland. Das sei ein Wunder der Geschichte und ein bleibendes Zeichen des Vertrauens in die Demokratie, sagte Gauck in Berlin. Wulff ergänzte, ihn beeindrucke der Einsatz des Zentralrats für Toleranz und Dialog. Der Zentralrat der Juden in Deutschland wurde am 19. Juli 1950 in Frankfurt am Main gegründet. Zu diesem Zeitpunkt sei er Anlaufstelle für Juden gewesen, die aus Deutschland ausreisen wollten, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster. Heute sei der Zentralrat die gesellschaftliche, religiöse und politische Vertretung jüdischen Lebens. Das Jubiläum soll im September mit einem Empfang zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah gefeiert werden. Vor dem Prozess um den Angriff auf den jüdischen Studenten Lahav Shapira im vorigen Jahr in Berlin warnt der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein vor einer Normalisierung judenfeindlicher Gewalt. Immer mehr Menschen in Deutschland hielten es für legitim, den hier lebenden Jüdinnen und Juden Verantwortung für die Gewalt im Nahen Osten zuzusprechen. Diese kollektive Inhaftungnahme entspreche einem gängigen antisemitischen Muster. Shapira war von einem Kommilitonen überfallen und brutal verprügelt worden. Die Generalstaatsanwaltschaft sieht ein antisemitisches Motiv und einen Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Schüler in Mecklenburg-Vorpommern sollen sich früher als bisher mit den Themen Antisemitismus und Nationalsozialismus befassen. Das Bildungsministerium gab jetzt eine entsprechende Handreichung für den Unterricht in den Klassen 1 bis 6 heraus. Darin erhalten Lehrkräfte aller Fachrichtungen Anregungen, wie sie Schüler auf jüdisches Leben in Vergangenheit und Gegenwart aufmerksam machen, Hintergründe des fortwährenden Antisemitismus erklären und für ein solidarisches Miteinander werben können. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes und Initiator der Handreichung, Nikolaus Voss, erklärte, die Beschäftigung mit dem Thema Judenhass könne nicht früh genug beginnen, um Kinder widerstandsfähig gegen antisemitische Stereotype und Bilder zu machen. Ein Gemälde des Impressionisten Camille Pissarro bleibt in der Kunsthalle Bremen. Das Museum einigte sich nach eigenen Angaben mit der Erbin des ehemaligen jüdischen Besitzers. Dieser musste das Bild unter Zwang im Zweiten Weltkrieg verkaufen. Besucherinnen und Besucher können sich beim Betrachten des Bildes nun auch über die Geschichte der verfolgten jüdischen Familie informieren. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Annette Böckler, Rabbinatstudentin aus Köln.
Und Gott rief Moschee und sprach zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. So beginnt der Wochenabschnitt der Woche, die mit diesem Schabbat zu Ende geht. Und Gott rief, Vayikra. Um dieses bemerkenswerte Ereignis noch spannender zu machen, schreibt die jüdische Tradition vor, den letzten Buchstaben des hebräischen Wortes kleiner zu schreiben. Dieses kleine Aleph in der Tora ist einzigartig und erscheint sonst nirgends in der Tora, nur hier. Was könnte es bedeuten? Wenn man das kleine Aleph ganz übersieht, dann bekommt man das Wort Vayikar, das bedeutet, und Gott begegnete. Zum Beispiel dem Zauberer Bileam in Numeri 23,4. Vayikar Elohim el Bileam. Gott begegnete dem Bileam. Und dann sagt Bileam, 7 Altäre habe ich aufgerichtet und geopfert, einen Stier und einen Widder auf jedem Altar. Und auch im Buch Vayikra wird es jetzt um verschiedene Opfer gehen. Über Bileams Lippen kommt, es ist ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht zu den Völkern zählt, die Götzen verehren. Im 3. Buch der Tora, das wir diesen Schabbat zu lesen beginnen, lernen wir über antiken jüdischen Gottesdienst, über Opfer, Priester, Feste, darüber, wer, wie und mit was sich Gottes Gegenwart nähert. Durch ihren Dienst sind die Kinder Israels abgesondert von den anderen Völkern und deren Göttern und Herrschern. Doch nur, um nach dem eigenen Gottesdienst teilzuhaben an den allgemeinen Aufgaben der Menschheit. Auch heute sind wir umgeben von Menschen, die andere Gottesdienstformen haben als wir. Doch heute ist es spannend. Das 3. Buch der Tora beginnt mit dem Wort Vayikra. Das ist sprachlich verwandt mit dem Wort, von dem auch das Wort Koran herkommt. Im Islam empfängt Muhammad den Koran mit den Worten Ikra, lies oder rezitiere. Auch der Islam präsentiert sich als eine Begegnung mit Gott. Und wie ist es mit dem Christentum? Im Neuen Testament wird einmal ein Toter aus einem Grab gerufen in Johannes 11. Also auch Christen kennen Gottes Ruf. Und jeder religiöse Mensch meint vielleicht manchmal nur, er hätte einen Ruf gehört oder zumindest den richtigen. Vayikra, und Gott rief. Eine andere Deutung. Gott rief Moschee. Das ist etwas Großes. Der König aller Könige ruft. Da wird man, umgangssprachlich gesagt, sofort 3 Zentimeter größer. Das steigert das Selbstbewusstsein. Mit einem Aleph beginnt auch das hebräische Wort für Ich, Anochi oder Ani. Das kleine Aleph erinnert daran, Moschee gilt als der demütigste Mensch der Welt, so heißt es in Numeri 12, Vers 3. In unserer Zeit, in der es so stark um Selbstvermarktung, Selbstverwirklichung, persönliche Anerkennung geht, setzt das kleine Aleph die Dinge in die Verhältnisse. Anochi, ich, ist auch der Beginn der Selbstvorstellung Gottes. Ani Adonai Elohechem, ich, der ewige dein Gott. Die Kippa auf dem Kopf ist in ihrer religiösen Deutung ein Symbol dieser Verhältnisbestimmung. Gott ruft, und doch bleiben wir auf dem Boden. Gott ruft in einen Dienst, nicht zur Macht. Vayikra, und Gott rief. Wir lesen heute in unserem Wochenabschnitt über Ganzopfer und Speiseopfer, Freudenfeste, Sündopfer und Schuldopfer. Gott ruft zur Gemeinschaft, zur Vergebungsbereitschaft, in den Dienst für die Gesellschaft. Aber nicht heute Abend. Heute Abend sollen wir erst einmal zur Ruhe kommen von dieser Woche und neu beseelt werden, neue Kraft gewinnen für den Dienst für die Menschheit ab Sonntag, nach Schabbat. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Annette Böckler, Rabbinatstudentin aus Köln. Zum Schluss hören Sie das Mizmor Lesodo. Übersetzt lautet der Text: Erkennt, dass der ewige Gott ist. Er hat uns erschaffen, ihm gehören wir an, wir sind sein Volk. Es singt Kantorin Roslyn Barak, begleitet von verschiedenen Chören. Oh,
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.